Der obere Teil des Körpers, obwohl mit einem seidenen Turban gekrönt, ist nur eine schwere Last, wenn er sich nicht vor dem persönlichen Gott verneigt, der Mukti, Freiheit gewähren kann. Und die Hände, obwohl mit glänzenden Armreifen geschmückt, sind wie die eines Toten, wenn sie sich nicht in den Dienst des persönlichen Gottes Haris, wenn sie da nicht gestellt werden. Wie bereits erklärt wurde, gibt es drei Arten von Gottgeweihten. In den Augen eines Gottgeweihten ersten Ranges gibt es niemanden, der dem Herrn nicht dient, wohingegen ein Gottgeweihter zweiten Ranges einen Unterschied zwischen Gottgeweihten und Nicht-Gottgeweihten macht. Die Gottgeweihten zweiten Ranges haben daher die Aufgabe zu predigen und wie im vorherigen Vers angedeutet wird, müssen sie die Herrlichkeit des Herrn laut predigen. Der Gottgeweihte zweiten Ranges nimmt Schüler aus der Gruppe der Gottgeweihten dritten Ranges oder von den Nicht-Gottgeweihten an. Manchmal kommt auch der Gottgeweihte ersten Ranges auf die Stufe des zweitrangigen Gottgeweihten herab, nur um zu predigen. Dem gewöhnlichen Menschen, von dem man erwartet, dass er zumindest ein Gottgeweihter dritten Ranges wird, wird hier empfohlen, den Tempel des Herrn zu besuchen und sich vor der transzendentalen Bildgestalt Gottes zu verneigen. Selbst wenn er sehr reich ist oder gar ein König mit einem seidenen Turban oder einer Krone auf dem Kopf sein sollte, der Herr ist jedermanns Herr, auch der großen Könige und Kaiser. Und daher müssen es sich diejenigen, die in den Augen des Durchschnittsmenschen als sehr reich gelten, zur Gewohnheit machen, den Tempel Shri Krishnas zu besuchen und sich regelmäßig vor der transzendentalen Bildgestalt des Herrn verneigen. Man darf nicht glauben, der Herr, der in seiner verehrungswürdigen Gestalt im Tempel steht, sei aus Stein oder Holz gemacht. Denn der Herr erweist in seiner Archa-Inkarnation als Bildgestalt im Tempel den gefallenen Seelen durch seine glückspendende Anwesenheit eine unschätzbare Gunst. Wie wir bereits erwähnt haben, ist es durch die Methode des Hörens möglich, die Gegenwart des Herrn im Tempel zu erkennen. Deshalb ist der erste Punkt in der täglichen Ausübung hingebungsvollen Dienstes Hören von fundamentaler Bedeutung. Es ist unbedingt erforderlich, dass alle Arten von Gottgeweihten aus den authentischen Quellen wie der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam hören. Der Durchschnittsmensch, der auf seine materielle Stellung stolz ist und sich nicht vor der transzendentalen Bildgestalt des Herrn im Tempel verneigt oder der die Tempelverehrung verspottet, ohne das Geringste von dieser Wissenschaft zu verstehen, sollte wissen, dass ein sogenannter Turban oder seine Krone nur dazu führen werden, dass er weiter in das Meer des materiellen Daseins untergetaucht wird. Ein Ertrinkender mit einem schweren Gewicht auf dem Kopf geht schneller unter als andere, die keine schwere Last zu tragen haben. Ein törichter, eingebildeter Mensch verachtet die Wissenschaft von Gott und erklärt, Gott habe für ihn keinerlei Bedeutung. Doch wenn er sich dann im Gesetz Gottes verfängt und von einer schweren Krankheit, wie zum Beispiel Gehirnthrombose, befallen wird, versinkt solch ein gottloser Mensch unter dem Gewicht seiner materiellen Errungenschaften im Meer der Unwissenheit. Wissenschaftlicher Fortschritt ohne Gottesbewusstsein lastet schwer auf dem Kopf der menschlichen Gesellschaft. Und daher muss man diese wichtige Warnung beachten. Wenn jemand keine Zeit hat, den Herrn zu verehren, so kann er doch zumindest seine Hände für einige Sekunden damit beschäftigen, den Tempel des Herrn zu wischen oder zu fegen. Maharaj Prataparudra, der mächtige König von Orissa, hatte ständig vollauf mit seinen Staatsangelegenheiten zu tun. Trotzdem machte er es sich zur Gewohnheit, einmal im Jahr während des Ratha Yatra Festivals, das feiern wir übrigens auch hier in einigen Wochen, den Tempel des höchsten Herrn Sri Jagannath in Puri zu fegen. Jeder, ganz gleich wie bedeutend er sein mag, muss die Oberhoheit des Herrn anerkennen. Solches Gottesbewusstsein wird dem Menschen helfen, selbst wenn er materiell wohlhabend ist. Weil sich Prataparudra Maharaj Sri Jagannath unterordnete, wurde er ein solch mächtiger König, dass selbst der große Pathan, das war ein musulmanischer Herrscher, nicht in Orissa eindringen konnte. Am Ende wurde Maharaj Prataparudra von Sri Chaitanya gesegnet, eben weil er sich dem Herrn des Universums unterwarf. Auch die Frau eines reichen Mannes, die glänzende Armreifen aus Gold an ihren Handgelenken trägt, muss sich daher im Dienst des Herrn beschäftigen. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shivale Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaskatyaje Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Prakara Swasani Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Bada param patakiri tayashtam apyuttamangam nanamen mukundam shavo karana kurute sabayam hadelasat kanchana kankanova. Der obere Teil des Körpers, obwohl mit einem seidenen Turban gekrönt, ist nur eine schwere Last, wenn er sich nicht vor dem persönlichen Gott verneigt, der Muk die Freiheit gewähren kann. Und die Hände, obwohl mit glänzenden Armreifen geschmückt, sind wie die eines Toten, wenn sie sich nicht in den Dienst des persönlichen, wenn sie nicht in den Dienst des persönlichen Gottes Hari gestellt werden. So in diesem Vers, wie auch in den vorangegangenen Versen und den nachfolgenden Versen, gibt uns das Bhagavatam sehr nachdrängliche, ja fast ausschreckende Unterweisung, weshalb wir uns im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigen können. Und diese Anweisungen klingen eigentlich so in einem nach, dass ich mich als derjenige, der heute die Erläuterung zu diesem Vers geben soll, fragen darf, was es rechtfertigt, dass ich noch einmal für etwa eine halbe Stunde eure Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken soll. Und ich sehe eine Rechtfertigung darin, einen ganz essentiellen Punkt zu machen, der grundsätzlich diese Stellungnahmen unterstreicht, auf einer prinzipiellen Art und Weise. Der normale Mensch, der sich langsam dem spirituellen Leben nähert, und selbst derjenige, der schon im spirituellen Leben Fuß gefasst hat, wird nach einer gewissen Zeit in seinem Dasein einen inneren Konflikt begegnen müssen, den er austragen muss. Und zwar findet dieser Konflikt statt zwischen zwei Seiten in unserer menschlichen Psyche. Die eine Seite ist die Seite, wo wir unsere Emotionen ausleben möchten, wo wir einmal so richtig erfahren möchten, wo wir uns nach Liebe sehen, nach Zuneigung und wo wir diese Dinge auch Ausdruck geben wollen. Die andere Seite jedoch ist unsere Intelligenz, unsere rationale Überlegung. Wir werden uns irgendwann fragen, sag mal, du verehrst zwar Krishna und sicherlich du verehrst ihn mit Liebe und Hingabe und du singst sein Lob jeden Morgen und jeden Abend, du stehst deswegen früh auf und so weiter, aber ist das wirklich so rationell, ist das wirklich vernünftig? Ist das nicht alles nur ein juveniler Traum, ein jugendlicher Traum, der ins Erwachsenenalter reingekommen ist, der Wunsch nach Zuflucht und dergleichen mehr? So gibt es zwei Stimmen, die in jedem Menschen sind und die ein Problem darstellen, mit dem unsere heutige Zeit rechnen muss. Ich habe hier ein Zitat von einem sehr interessanten Poeten, einem gewissen Yeats, der dazu Stellung nimmt. Und zwar hier. Die intelligentesten Menschen, denen fehlt es an jeglicher Form von Überzeugung oder Glaube. Während die schlechten Menschen, diejenigen, die auf einer niedrigeren Stufe stehen, voll sind mit leidenschaftlicher Intensität. Srila Prabhupada drückte dieses Phänomen ein bisschen greifbarer aus, indem er sagte, dass Religion ohne Philosophie einfach nur sentimentale Schwärmerei sei, während Philosophie, der es an Religion mangele, einfach nur intellektuelle Spekulation ist. Die Gesundheit einer jeglichen Handlung, eines jeglichen Lebens, ist dann erreicht, wenn Emotion und Intellekt auf gesunde, sich gegenseitig ergänzende Art und Weise integriert oder verbunden sind. Sodass der Intellekt die Energie des Gefühls und der Hingabe bekommt und die Emotionen oder die Hingabe dirigiert wird durch den Intellekt und deswegen nicht in sentimentale Bereiche und Einbildungen entgleist. In unserer heutigen, in der im Westen meistens bekannten Form von Religion, nämlich dem Christentum, gibt es diese Dualität sehr stark. Es gibt auf der einen Seite die inbrünstig in den Kirchen knienden, die mit Tränen in den Augen Mutter Maria um Vergebung bitten. Auf der anderen Seite gibt es die intellektuellen Theologen, die Rechtfertigung, die eine intellektuelle Struktur bauen, mit der sie rechtfertigen, dass sie an den gleichen Tätigkeiten teilnehmen können wie die Sentimentalisten oder Fanatiker. In unserer jetzt mal nicht religiösen Zeit gibt es die Dualität auch. Es gibt die Intelligenten oder die Intelligenzia, denen immer wieder vorgeworfen wird, ihr seid einfach kopflastig. Ihr macht eure Entscheidung nur aus dem Kopf. Und heutzutage, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so ist, wird das dann als gelungene Beleidigung angesehen. Du bist ein Kopfmensch, leb doch mal aus dem Bauch heraus, wird gesagt. Womit gemeint ist, dass man mehr die Emotionen folgen sollte, die auf irgendeinem Grund im Bauch angesiedelt werden. Warum, habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich würde es mehr im Herzen ansiedeln, aber sei denn, wie es will. Und dann gibt es auf der anderen Seite, muss das um diese Uhrzeit, zu dieser Zeit sein?
Ich habe immer noch vom Chauffeur. Ich habe noch sehr bestimmt.
Während auf der anderen Seite natürlich diejenigen, die einfach alles so nach ihrem Gefühl tun, denen wird zu Recht oft vorgeworfen, dass sie ziemlich sich lenken lassen von ihren wechselhaften Eingebungen und sehr oft sehr widersprüchlich sprechen und handeln. So, diese beiden Seiten gibt es in jedem Einzelnen von euch und deswegen möchte ich euch bitten, diesen Punkten eine Art gespannte Aufmerksamkeit zu geben. Denn wenn wir es schaffen, wie gesagt, dass der emotionelle Teil mit dem intelligenten Teil verbunden wird, können wir sehr stark und sehr, ein anderes Wort, sehr ganzheitlich in unserer Persönlichkeit sein und sehr gut vorankommen. Solange da aber immer wieder ein Kampf ist in uns, werden wir nicht abgeschlossene Persönlichkeiten sein und auch nicht mit uns, auch niemals mit voller Intensität im Krishna-Bewusstsein situiert sein können. Und das ist deswegen ein ganz wichtiges Punkt. Also weg von der Zweiseitigkeit, der inneren Zerrissenheit, hin zum ganzen Devotee. Das ist sozusagen das Thema. Nun, wie ihr wisst, wird auch die Devotees oder geweihten Krishnas öfters vorgeworfen, dass sie zu emotional sind. 1967 ging ein guter Devotee-Freund an die Universität von Berkeley, um dort einen Kursus für die Studenten zu geben, einen Kursus über Bhakti-Yoga. Und der Direktor oder der Professor der Fakultät sagte, nein, ich glaube, das ist nicht gut, wenn die Devotees einen Kurs geben, denn im Grunde genommen sind sie zu viel mit dem Chanten von Hare Krishna beschäftigt, als dass sie eine gesunde Philosophie entwickeln können. Das war seine Kritik. Nun, als Srila Prabhupada das hörte, fühlte er, dass das Krishna-Bewusstsein nicht richtig verstanden war und hat deswegen einen Brief an die Los Angeles Times geschrieben. Das war in Los Angeles, nicht in Berkeley. Der Professor Stahl ist, glaube ich, jetzt in Berkeley. Ich weiß nicht genau, weswegen ich auf Berkeley komme. Es war in Los Angeles. Und dort hatte er gesagt, dass Professor Stahl nicht die wirkliche Situation beschrieben hatte. Und Professor Stahl antwortete darauf und so gab es für mehrere Wochen einen Briefwechsel zwischen Srila Prabhupada und Professor Stahl in der Los Angeles Times. Wir haben diesen Briefwechsel aufgezeichnet in dem Buch Die Schönheit des Selbst. Nur in einer Phase sagte Professor Stahl, dass seine Diskussion mit den Devotees nicht so zufriedenstellend war, dass er aber, während er jetzt sich mit Prabhupada beschäftigte, dass er sehr zufriedengestellt ist über die Gründe, die Prabhupada gibt für das Chanten der heiligen Namen. Und dass er Prabhupada noch mehr gestört, sodass eine Welle der Reform durch unsere Bewegung ging. Prabhupada übersetzte damals das Chaitanya Charitamrita, wo es heißt, heißt es nochmal, ja, der Gottgeweihte, der nur gewöhnliches Getreide zu sich nimmt, aber nicht regelmäßig über die transzendentalen Aktivitäten Krishnas hört, wird schwach werden und von seiner transzendentalen Position herunterfallen. Und in der Erläuterung macht es Srila Prabhupada sehr klar, dass die Devotees die transzendentale Literatur lesen sollten. Nun, und ich möchte mich Professor Stahl jetzt anschließen, weil den Devotees immer wieder vorgeworfen wird, sie werden Schwärmer und so weiter, möchte ich zunächst einmal den Teil in unserer Tradition aufzeichnen, wo der tatsächlich Anlass zu der Vermutung nimmt, als dass wir sehr inbrünstige, sehr einfache, sehr straightforward, gerade zum Punkt der Hingabe kommen. Und möchte dann zeigen, wie das Ganze in gesunder Art und Weise ergänzt wird durch gute Gründe sozusagen. Nun, das Erste ist, dass wir uns natürlich in einer rein hingebungsvollen Tradition befinden. Srila Rupa Goswami, einer der wichtigsten Vaishnava-Philosophen, erklärt, dass reine Hingabe der Weg und das Ziel sei. Er sagt weiterhin, das heißt, Hingabe sollte frei sein von dem Wunsch, etwas zu gewinnen, nämlich Karma, und Jnana, der intellektuellen Spekulation. Noch viel weiter zurück in der Tradition finden wir Narada Muni, der den bekannten Vers Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhakti Uchate, der dafür der Autor ist. Und das bedeutet, dass man dem Herrn der Sinne, das wäre sogar sinnlich, dem Herrn der Sinne mit seinen Sinnen Dienst erbringen sollte. Hierbei finden wir, dass selbst das Konkrete, also das, was wir als Objekte in dieser materiellen Welt finden, in den Dienst Krishnas gestellt wird. Zum Beispiel diese Farm. Wir denken, dass das, was wir hier tun auf der Farm, eine hingebungsvolle Opferung zum Herrn ist. Wir bringen Getreide, Gemüse und so weiter an. und dienen den Höchsten. Unsere eigenen Sinne stellen wir in den Dienst des Herrn, indem wir mit der Zunge Hare Krishna chanten und ausreichende Mengen wohlschmeckenden Prasadams zu uns nehmen. Wir sehen mit den Augen die transzendentalen Bilder. Da gibt es Farben, da gibt es Blumen. Die Ohren sind beschäftigt in das Hören von lauten, ausschweifenden Kirtans, wie wir heute gesehen haben. Guru Shakti hat mit einem sizilianischen Charisma ein Kirtan geführt, wo gesprungen und getanzt und geschwitzt und geschrien wurde. Wir sehen also, dass dieser emotionale Teil tatsächlich in Krishnas Dienst gestellt wird. Diese Sinnen werden in Krishnas Dienst gestellt. Guru Shakti hat es heute überzeugend demonstriert. Und er hat dabei nicht die Tradition des Krishna-Bewusstseins verlassen. Wir sehen, dass in den Tempels weiter große Festivals stattfinden mit Blumen hier in Italien. Also wir sind ja fast in Italien hier. Man braucht nur über den Zaun zu spucken, dann hat man schon Italien verletzt. Wir sehen hier, dass wenn wir Festivals hier machen, dann kommen bis zu 2000 Leute. Und wenn man sie dann fragt nach dem Festival, wie war es, dann sagen sie, bellissimo, wunderbar. Was war denn so wunderbar? Ja, die Atmosphäre, das Singen, das Tanzen und so weiter. Die Italiener haben dafür noch ein gesundes Gefühl beibehalten. Mehr als vielleicht die Nordschweizer und die Deutschen. So, parallel zu diesen Aktivitäten, wo man die Sinne in Krishnas Dienst stellt, kommt dann aber noch eine Philosophie, die das untermauert. Gott ist im Tempel sichtbar. Einmal wurde Srila Prabhupada gefragt, sehen Sie eigentlich Gott? Tja, sagte Srila Prabhupada, jeden Morgen um 4.15 Uhr. Und was er damit ausdrücken wollte, ist, dass er die transzendentale Bildgestalt des Herrn, worüber auch hier in diesem Vers gesprochen wird, die Acha Vigraha, sah, die ja für die Augen aus Marmor oder aus Messing besteht, von der aber durch die Vaishnava-Philosophie gesagt wird, dass Gott sich in allen verkörpern kann, er ist allgegenwärtig und alldurchdringend und er kann deswegen auch gegenwärtig sein in der verehrungswürdigen Bildgestalt. Die Philosophie lautet so, genauso wie ein Briefkasten die ganze Funktion der Post übernimmt. Man gibt einen Brief rein und der landet dann auf bestimmte Art und Weise in Amerika oder Island oder wo auch immer die Anschrift oder die Adresse hindeutet. Genauso tut die transzendentale Bildgestalt des Herrn, der sich der Gottgeweihte mit einer hingebungsvollen Haltung nähert und dem er sehr reichliche Mengen Prasadam darbringt, so nimmt die Hingabe an und es ist so, als würde es direkt zu Krishna gehen. Die Bildgestalt ist also auch Krishna, genauso wie der Briefkasten auch die Post ist. Unglaubliche Statements, Aussagen. So, dann natürlich ist wohl die bekannteste Ausformung davon, dass hingebungsvolles Dienen mit den Emotionen ausgeführt wird, das Chanten von Hare Krishna. Man sieht die Devotees 2 Stunden am Tag, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chanten. Und selbst wenn es der Vortragsgegner sagt, ganz automatisch chanten sie es mit, weil sie so viel Zuneigung haben dazu. Für einen Materialisten, also als ich das erste Mal das Chanten von Hare Krishna sah, da habe ich ehrlich gesagt das absolut nicht verstehen können. Ich war also so perplex durch das Chanten der heiligen Namen, dass als ich nach Hause fuhr in der S-Bahn, da hörte ich die ganze S-Bahn chanten. Jeden Klang hörte ich chanten. Das hatte mich zutiefst beeindruckt, zutiefst getroffen. Aber warum die chanten würden, das war mir ein Rätsel. Da musste ich die ganze Nacht dann drüber nachdenken. Ich kann mich daran erinnern. Ich war also zutiefst im Inneren getroffen. Warum? Das sind doch intelligente Leute. Sagen die jeden, also immer Hare Krishna, immer das Gleiche. Später erfuhr ich denn, dass das Chanten auf einer bestimmten Stufe ein Ausdruck der liebevollen Zuneigung zu Gott ist. Genauso wie ein Mann, der verliebt ist, immer wieder Kunigunde, Kunigunde, Kunigunde sagt, so tut der Devotee mit gleicher Intensität die heiligen Namen des Herrn chanten. So, auch hier finden wir etwas, wo die Emotion und dann auch die Sinne ganz auf Krishna fixiert werden. Ein überzeugendes Dokument dafür, wie Hingabe mehr, also noch mehr zählt als Intellekt, ist in dem Zusammentreffen von Chaitanya Mahaprabhu mit dem Brahmana in Südindien zu finden. Ihr möcht euch daran erinnern, gestern sprach ich darüber, wie Chaitanya diesen Brahmana, der nicht lesen konnte, aber trotzdem versuchte zu lesen, traf, und wie er ihm sagte, weil er ekstatische Tränen in den Augen hatte und tatsächlich den Inhalt der Gita verwirklichte, wie gütig nämlich die höchste Persönlichkeit Gottes ist, dass er deswegen der wirkliche Kenner der Bhagavad Gita sei. Er folgte der Anweisung seines spirituellen Meisters und gelangte so zu spirituellen oder hingebungsvollen Verwirklichungen. Nun, Lord Chaitanya, der ja der Vater unserer transzendentalen Bewegung ist, war, und da möchte ich zum zweiten Teil überleiten, war in der ersten Phase seines Lebens ein vigoroser Gelehrter. Ich habe vor einiger Zeit geschmökert in einem Werk, dem Chaitanya Bhagavat. Und dort finden wir, wie Chaitanya Mahaprabhu auf der Straße, wenn er irgendeinen Gelehrten traf, dann forderte er ihn zu einem Wortdisput auf. Und sie diskutierten und diskutierten, bis Chaitanya Mahaprabhu ihn bewiesen hatte, dass sein Standpunkt, also der Standpunkt des Gelehrten, falsch sei. Und so wurden diese Gelehrten alle seine Schüler. Und das waren damals nicht irgendwelche Gelehrte, das war in Navadvip, in der Stadt, in der Chaitanya Mahaprabhu lebte, war der Sitz von Nyavanaya, das heißt Logik. Und es gab dort viele intellektuelle Schulen, ganz Indien strömte damals nach Navadvip, um zu lernen. So Chaitanya Mahaprabhu war das Juwel praktisch, das Kronjuwel auf der Krone Navadvips. Zu der Zeit hatte, wie gesagt, Navadvip den ersten Platz inne, wie zum Beispiel Harvard unter den Universitäten. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber zu meiner Zeit war Harvard der Platz, wo man hingehen musste. Ja, Lord Chaitanya war so geschickt im Diskutieren und Argumentieren, dass er einen Punkt machte und alle anderen davon überzeugte und dann selber diesen Punkt widerlegte, den er gemacht hatte, sodass jeder, oh, wie doof, dass wir das geglaubt hatten. Wie konnten wir nur? Und dann nahm er nochmal seinen zweiten Punkt, den er gemacht hat, und widerlegte den wieder und führte zu einem dritten Punkt. Und so hat er alle Leute sozusagen mit einem norddeutschen Wort ausgetrickst. Dann jedoch, als Chaitanya Mahaprabhu, der gleiche in Gaya, nach Gaya ging und den Fußabdruck Krishnas sah, kam ein Wandel in ihm vor, der von Bhaktivinoda Thakur beschrieben wird. Ich möchte das kurz direkt aus dem Originaltext vorlesen. Als Chaitanya von Gaya nach Navadvip zurückkehrte, wandelte er sich in einen religiösen Prediger. Seine religiöse Natur wurde so stark repräsentiert, dass Advaita Prabhu, Srivas und andere völlig erstaunt war über den Wandel, der im jungen Mann stattgefunden hatte. Er war nicht mehr ein streitender Nayayik, das heißt ein Logiker, ein wetteifernder Smarter und ein kritisierender Rhetoriker. Er fiel in Ohnmacht, wenn er den heiligen Namen Krishnas nur hörte und verhielt sich wie ein inspirierter Mensch unter dem Einfluss seiner religiösen Gefühle. In dieser Zeit war es, wo er eine nächtliche Kirtanschule im Hofe von Shivas Pandit mit seinen ernsthaften Anhängern eröffnete. Dort predigte er, dort sang er, dort tanzte und dort drückte er, gab er Ausdruck für alle möglichen Arten von religiösen Ekstasen. Lord Chaitanya war die Verkörperung des Ozeans der Ekstase. Manchmal wird gesagt, weinte er, als sei Mutter Gangas, der Gangesfluss, persönlich manifest, so viel Wasser. Und das andere Mal überzogen ihn lauter Goose Pimples, wie sagt man, eine Gänsehaut. Die Haare standen ihm zu Berge und dergleichen mehr. Chaitanya Mahaprabhu drückte die Gefühle höchster Ekstase auf, um vom einen Augenblick in den anderen wieder die transzendentale Schrift zu diskutieren. So, als Prakashananda Saraswati, das war ein weiterer Gelehrter, der so etwas wie ein Karl Friedrich von Weizsäcker in Deutschland, oder was gibt es hier für Professoren in der Schweiz, von denen man weiß?
Keine von Format.
Prakashananda Saraswati sah Chaitanya Mahaprabhu einmal, wie er singend über die Straße von Benares ging. Chaitanya Mahaprabhu hatte zu der Zeit den Lebensstand des Sannyas, der Entsagung, angenommen. Und Prakashananda war sehr, 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 sehr verwundert, wie solch ein Sannyasi mit den Menschenmengen tanzen und singen konnte. Seht, für die damalige Zeit war ein Sannyasi jemand, der sehr im Inneren in sich ruhte, der das Vedanta Sutra studierte, der Entsagung und Bußen auf sich nahm, der sich mit einer Atmosphäre von Askese umhüllte. So, er sagte ihm tatsächlich: Du bist ein Sannyasi, warum dann beschäftigst du dich im Chanten und Tanzen in der Gemeinschaft von Fanatikern? Du wirfst Schmutz auf den Sannyas-Stand. Nun, hier sehen wir also nochmal diesen Vorbehalt. Zu gleicher Zeit jedoch ist es eine Tatsache, und das weiß jeder, auch der experteste Sannyasi in der damaligen Zeit, dass man mit diesen Emotionen umgeben muss, sonst gibt es Neurosen oder was weiß ich nicht alles. So hören wir immer wieder von diesen Sannyasis, die nur ihren Intellekt beschäftigen, dass sie sexueller Verführung zum Opfer fallen, weil sie nicht ausgelastet sind in diesem Teil ihres Lebens. Nun, jetzt möchte ich zum nächsten Punkt gehen, nämlich die andere Seite von Chaitanya Mahaprabhus Bewegung euch schildern. Chaitanya Mahaprabhu gab zweimal eine exakte Beschreibung des Vedanta Sutra. Was ist der Vedanta Sutra? Der Vedanta Sutra ist die Zusammenfassung der gesamten vedischen Literatur. Und wenn sich Gelehrte in den Vedas treffen und miteinander sprechen, sprechen sie meistens über den Vedanta Sutra. Weil, wie gesagt, da ist alles drin. Der Vedanta Sutra gibt ganz kurze Kodexe, die also kondensiert sind aus dem vedischen Wissen. Zum Beispiel Anuvritti Shabdat, Anuvritti Shabdat. Durch Klang wird man Befreiung erlangen. Das ist eines der Kodexe. Oder der erste Kodex, Atato Brahma Jigyasa. Nun, wo du Mensch geworden bist, ist es an der Zeit, Fragen zu stellen über Brahman, über die spirituelle Natur. Er traf mit dem gleichen Prakashananda zusammen und widerlegte ihn nach Strich und Faden, weil Prakashananda da eine unpersönliche Auslegung des Vedanta Sutras, die er von Shankaracharya hatte, predigte. Und Prakashananda schloss sich dann mit seinen 60.000 Schülern der Bewegung von Chaitanya Mahaprabhu an. War eine unglaubliche Szene. Ganz Benares redet da heute immer noch darüber, wie also diese Sannyasis, die das absolute Sagen hatten in der Stadt, alles Anhänger von Chaitanya waren, den sie vorher verspottet hatten. Das gleiche geschah mit Vasudev Sarvabhauma Bhattacharya, dem Hofgelehrten am Hof von dem König von Orissa. Sarvabhauma Bhattacharya hatte gelernt in Mithila. Mithila lehrte damals diese Stadt, da wurde ein bestimmter Zweig der Philosophie gelehrt und es wurde nicht erlaubt, dass dieses Wissen aus Mithila rausgebracht wurde. Sarvabhauma Bhattacharya war jedoch solch ein Genie, dass er sich alles gemerkt hatte, was er da bekommen hatte und dann ein Buch geschrieben hatte und das verbreitete. Deswegen waren die Könige von Mithila so gegen ihn eingestellt, dass sie Mörder dingten, um ihn umzubringen. Denn somit war praktisch Mithilas Vorrangstellung weg. Und dieser gleiche Sarvabhauma Bhattacharya bekam vorher einen Hinweis und ging deswegen an den Hof von König Prataparudra, um nicht getötet zu werden und umgebracht zu werden, und wurde einer der intellektuellsten Größen Indiens. Und das sind, ich habe nicht die Zeit jetzt, ich würde sehr gerne euch ein paar Kostproben davon nennen, was die drauf hatten, zu Deutsch gesagt. Auch Sarvabhauma Bhattacharya wurde nach einer 7-tägigen Diskussion der Schüler von Chaitanya Mahaprabhu. Nun, ein anderer Aspekt ist, dass Chaitanya Mahaprabhu seine liebsten Geweihten, die 6 Goswamis, nach Vrindavan schickte, wo sie beauftragt wurden, aus den gesamten vedischen Schriften die Textstellen zu sammeln und zu erläutern, die unmissverständlich nachwiesen, dass hingebungsvoller Dienst zu Krishna das eigentliche Ziel allen menschlichen Bestrebens sei. Zum Beispiel Jiva Goswami. Jiva Goswami schrieb die berühmten Sat Santarba und das Harinamamrita Vyakaran. Alles Werke, die noch immer in größter Ansicht stehen. Darauf basierend wurde dann von Krishna das Kaviraj, das Chaitanya Charitamrita, zusammengestellt. Vishwanath Chakravarti ist eine andere Größe, Baladev Vidyabhushana noch eine dritte. Baladev Vidyabhushana ist auch glorreich. Ihr müsst wissen, dass zu der Zeit, das war ungefähr so das 16. Jahrhundert, zu der Zeit wurden den Vaishnavas vorgeworfen, dass sie nicht in einer echten spirituellen Schule standen, weil sie keinen Kommentar zum Vedanta Sutra hätten. Und seht mal, alle spirituellen Schulen müssen einen Kommentar zum Vedanta Sutra haben. Die Vaishnavas hatten es nicht, weil sie dachten, weil sie der Meinung sind, dass das Srimad Bhagavatam der natürliche Kommentar dazu ist, den der Autor Vyasadev geschrieben hatte. Aus diesem Grunde wurde dann Baladev Vidyabhushana beauftragt, einen Kommentar zu verfassen. Und was er tat war, er legte sich für mehrere Tage in den Tempel und betete zu Govinda und erhielt dann von Govinda, also Krishna, die direkten Unterweisungen, wie er das Vedanta Sutra, den Vaishnava-Kommentar, verfassen könne und schrieb dann den Govinda Bhashya, Govindas Kommentar, so nannte er sein Vedanta Sutra-Auslegung. Und die wurde bald die prominenteste Auslegung. Wenn ihr wollt, ich habe dieses Buch bei mir zu Hause, ihr könnt da Einsicht nehmen und vor Respekt auf den Boden niederfallen. So, es ist also wirklich großartig. So, nun als die Bewegung von Chaitanya durch Srila Prabhupada in den Westen kam und wir als seine Schüler damit in Kontakt kamen, sahen wir ehrlich gesagt praktisch das mehr den erstgenannten Teil, den emotionalen Teil. Prabhupada predigte sehr einfach. Er sagte in seinen Vorlesungen, es sei das Ziel des Lebens, Selbstverwirklichung zu machen und nicht Sinnbefriedigung. Und er sagte auch, er betonte das Chanten, als die ersten Devotees aus der Counterculture sich Krishna-Bewusstsein anschlossen, chanteten die 2-3 Stunden ohne aufzuhören. Viele Musiker waren dabei. Allen Ginsberg, der Hippie-Poet, schrieb, wie war das nochmal? Yes. Wenn man von einem LSD-Trip runterkommen will, ist es das Beste, man chattet Hare Krishna, um aufgefangen zu werden. Solche Sachen. Mit anderen Worten, diese Vaishnava-Philosophie wurde grob missverstanden, könnte man fast sagen. Nun, obwohl Srila Prabhupada in New York anfing und somit in der Counterculture predigte, war er doch in keinster Weise ein Teil dieser Kultur und weigerte sich immer in einen Topf damit geworfen zu werden. Er sagte, wir sollten nicht Allen Ginsberg, der ein großer Freund unserer Bewegung ist, zitieren und sollten auch nicht so viel Wert darauf legen, dass die Beatles die Schüler von Prabhupada waren. Weil damit das Ganze in ein falsches Licht gerät. So, wie gesagt, wir, die ersten Devotees im Krishna-Bewusstsein, die kamen zum Krishna-Bewusstsein, um erstmal frei zu werden von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Es gab dort natürlich schon gleich am Anfang verschiedene Intellektuelle in der Bewegung. Und auch die wollten einfach erstmal eine andere Dimension erfahren, nicht dieses Kopflastige. Und gingen somit durch die Tür, die Prabhupada ihnen geöffnet hatte, in einen spirituellen Bereich herein. Später jedoch predigte Prabhupada und brachte den zweiten Teil. Er sagte, Bücher sind die Grundlage der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Er sagte auch, als er Tempel über die ganze Welt hatte, ist es wichtiger, ihr habt Gemeinschaft mit dem spirituellen Meister, indem ihr seine Unterweisung und sein Wissen hört, als persönliche Gemeinschaft. Persönliche Gemeinschaft, sich persönlich zu treffen, kann sehr viel mit Irrtümern belastet sein, aber wenn man die Message hört, die Botschaft, dann ist es wichtig. Prabhupada sagte, unsere Bewegung ist nicht erfunden, es beruht auf einer alten Schrift, es ist eine tiefe Philosophie, es hat eine lange Tradition. Seine Bücher kamen bald darauf in alle Universitäten der Welt, wo man sie noch immer findet, in einem ehrenhaften Platz, manchmal ein bisschen verstaubt, weil es kaum Fakultäten gibt, die über dieses Wissen lernen können. Aber die Professoren und die Intellektuellen der damaligen der Zeit, ich treffe sie immer noch, waren wahnsinnig begeistert. Zum Beispiel ein gewisser Bruce Long, ich möchte sein Zitat euch geben. Jeder, der sich die Mühe gibt, einmal den Kommentar und die Schriften zu lesen, die Srila Sri Bhaktivedanta Swami verfasst hat, wird sehen, dass er die gesunde Mischung von inbrünstiger Hingabe und der ästhetischen Sensibilität eines Gottgeweihten verbunden hat mit der intellektuellen Stärke eines Gelehrten. Yes, das ist die Stärke praktisch von dieser Tradition, der Vaishnava-Tradition, dass das verbunden wird. Oder wenn man es auch anders ausdrückt, das will ich jetzt nicht so ausdrücken. Nun, trotzdem gibt es natürlich Kritiker. Es gibt viele Kritiker. Einige der Kritiker sagen, in eurer Bewegung ist das vierte Prinzip kein Glücksspiel. Und diejenigen, die sich enger damit befassen, wissen auch, dass in diesem Glücksspiel die Spekulation inbegriffen ist. Man hört so beim Spekulieren, beim Sprechen, oh, jetzt habe ich einen Glückstreffer gemacht. Das gilt also als Glücksspiel in unserer Tradition. Nun, die sagen, also die Kritiker sagen, weil in eurer Bewegung das Verbot zu mentaler Spekulation besteht, deswegen seid ihr einfach. Man muss einfach folgen, man darf nicht nachdenken. Das sagen Kritiker. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und dessen bewusst sein. Doch ich habe hier ein Zitat, was das widerlegt. Auf der einen Seite, es hat keinen Sinn, einfach nur trockene spekulative Theorien zu gebrauchen. Philosophie sollte beschäftigt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu preisen. Fortgeschrittene Menschen sind begierig, die absolute Wahrheit durch das Medium von Wissenschaft zu verstehen. Und deswegen sollte ein großer Gelehrter sich bemühen, die Existenz Gottes auf wissenschaftlicher Basis zu beweisen. Ich sage das bewusst auch, weil wir einen solchen Gelehrten unter uns haben, der sich das zur Aufgabe gestellt hat und das ist spirituelle Dinge zu beweisen auf einer wissenschaftlichen, also im Sinne der heutigen Zeit wissenschaftlichen Basis. Das ist sehr wichtig und dazu muss man seinen fruchtbaren Geist aufbringen und neue Horizonte erobern, indem man neue Themen macht. So, mit mentaler Spekulation ist einfach diese, sind einfach diese zum Teil sehr depressiven und sehr, ja, sehr unsystematischen, sehr, ihr wisst das, flimsigen, sagen wir in unserem Iskondeutsch. Flimsy ist so ein bisschen flackerhaften Ideen bestimmt. Das ist nicht gut, wenn man sich davon leiten lässt. Aber die Analyse von Sachen, gewünscht. Jemand, der dem nicht so recht Glauben schenken möchte, dem möchte ich verweisen auf die Arbeiten des Bhaktivedanta-Instituts, wo zum Beispiel das Buch rausgekommen ist, Mechanistische und nicht-mechanistische Wissenschaft. Etwas, was ich dir unbedingt geben muss. So gut. Ist total wissenschaftlich und tatsächlich die Kirchner-bewusste Philosophie übersetzt in die heutige Wissenschaft. Dieses Buch ist in Oxford-Universität so eingeschlagen, dass ein theoretischer Mathematikprofessor gleich ein Devoti geworden ist. So überzeugend einfach. Jemand, der nicht so sehr mit Mathe und sich beschäftigt wie ich, nicht so sehr mit Mathe und sich beschäftigt wie ich zum Beispiel, der eine Distanz dazu verspürt, er sollte auf alle Fälle dieses Buch lesen, Der Nektar der Hingabe. In diesem Buch findet sich eine genaue Aufstellung über hingebungsvolle Ekstasen, total wissenschaftlich. In der ersten Welle, es gibt drei Wellen in diesem Buch, vier Wellen gibt es. Da geht es los, Merkmale reinen hingebungsvollen Dienstes, was ist das? Dann die ersten Stufen der Hingabe, wo fängt man an? Dann die Voraussetzung für die Aufnahme des hingebungsvollen Dienstes. Dann, was man eigentlich alles tut da. Das wird also nicht so wischiwaschi gelassen, sondern wird spezifisch ins Detail gegeben. Dann gibt es ekstatische Liebe, Merkmale eines Gottgeweihten in ekstatischer Liebe. Nicht, dass jemand sagt, ich habe ekstatische Liebe und nicht die Merkmale aufweist. Und dann gibt es, dann geht es weiter, Eigenschaften. Und im vierten Teil dann, das wird dann ein bisschen schwierig, also da muss man wirklich knacken, wenn man durchkommen will, werden dann die einzelnen Empfindungen im hingebungsvollen Dienst analysiert. Lachen, Erstaunen, Ritterlichkeit, Mitleid, Zorn, Angst, Abscheu, vermischte Rasas, verzerrte Rasas und so weiter. Großartig, kann ich nur sagen. Großartig. Das ist praktisch das Leitbuch, ja, das Gesetzbuch unserer Bewegung. Das ist von Rupa Goswami, einem rein Gottgeweihten, verfasst worden, der solch ein Devoti war, der schlief nur 2 Stunden am Tag und jeden zweiten Tag trank er ein bisschen Buttermilch, fertig. Das war sein Kontakt zur materiellen Welt. Dann haben wir einen anderen Teil in unserer Bewegung, also erstmal das Bhaktivedanta Institut, wo Wissenschaftler sitzen und das Ganze, im Ganzen ein wissenschaftliches Fundament im Sinne, ich muss es nochmal sagen, im Sinne des heutigen Verständnisses von Wissenschaft. Dann gehen Devotees mit dem, wie heißt das, das Vaishnava-Institut, die gehen durch ganz Indien und holen sich die Manuskripte von alten vedischen Texten, präparieren die, sodass sie mit einer bestimmten Säure, sodass sie nicht verfallen können, und tun sie vorsichtshalber noch auf Mikrofilm rauftun, sodass sie der Nachwelt erhalten bleiben. Denn manche dieser Manuskripte sind in einem äußerst heiklen Zustand, um halt das zu machen. Dann hat Prabhupada Pläne gemacht für eine Bhagavad College, eine Universität, in der Krishna-Bewusstsein gelehrt wird, etwas, was, an dem wir immer noch knabbern, das ist nicht so einfach, da man erstmal so den Syllabus, also die Sachen machen will. Aber was schon großartig funktioniert, ist unser Krishna-bewusstes Schulsystem, die sogenannte Gurukul, wo die Kinder der Devotees langsam hochkommen, in die, also was lernen. Und sehr gut. Man hat Tests in Amerika gemacht und hat festgestellt, dass die kleinen Kinder, die kleinen Devotee-Kinder, ungefähr dreimal so gut lesen können als Gleichaltrige. Ja. Diese Tests mussten wir machen an unseren Kindern, damit die Legitimität dieser Schule etabliert wurde. So, gut, ich komme jetzt zum Abschluss und möchte euch, meine Zuhörer, noch bitten, ein letztes Maß an Aufmerksamkeit aufzubringen. Viele Menschen, zu denen wahrscheinlich die meisten von uns auch gehören, leben in einer so Art Dualität. Auf der einen Seite drängt es einen nach Zuneigung, nach, you know, mal so richtig aus sich rausleben, wie ich im Schweizer Festival in St. Gallen war. Da habe ich jemanden gefragt, so einen Studenten, warum kommst du eigentlich hier? Da sagt er, ich habe einfach nicht die Möglichkeit, mich auszudrücken in der Universität. Hier will ich mal wirklich die Sau rauslassen. Ja, viele Leute sind so. Die fühlen sich immer eingeschränkt durch unsere Gesellschaft, immer durch die Regeln gemacht, und die wollen am liebsten mal gegen das Rathaus pinkeln und so weiter und so fort. Ich weiß, mein Vater ist auch so einer, der fühlt sich auch, bekleidet eine sehr hohe Position innerhalb der deutschen Gesellschaft, aber ist total unzufrieden, weil er damit nicht zurechtkommt. Ein anderer Konflikt, den wir sehen, ist zum Beispiel den Konflikt, den die Naturalisten haben. Die schöne Natur einatmen, durch den Wald gehen, die Blätter hätscheln, das will jeder. Auf der anderen Seite aber sitzen die da und sind Computerfreaks, die mit dem Computer rummachen und den sie eigentlich im tiefsten ihrer Überzeugung verabscheuen, weil mit dem Computer kommt eine Industrie, die wieder Umweltverschmutzung glaube ich nicht so sehr, aber die wieder ihre Fehler hat und so weiter und so fort. Unser heutiger Mensch lebt in einer Art Schizophrenie, weil er diese beiden Bereiche nicht kombinieren kann. Und ich möchte an dieser Stelle den Punkt machen, dass Krishna-Bewusstsein hier eine willkommene Lösung gibt, wo diese beiden Bereiche in wunderbarer Weise verbunden werden. So, natürlich, wir als Devoten, mir war dieser Konflikt total klar, als ich lebte. Mein eigenes Leben ist so, ich bin halt groß geworden in einer Zeit, wo man viele Dinge in unserer Gesellschaft in Frage stellte und wo Soziologen wie Marcuse und so ihre Philosophien gaben und Karl Marx und so weiter, diese Sachen las man mit einiger Anstrengung, Gesellschaftskritik und so weiter. Und ich las das und fühlte zur gleichen Zeit, ging in einer sehr guten Schule, wo die Intelligenzbestien Deutschlands gezüchtet wurden, und fühlte mich mit diesem Bereich sehr unzufrieden und sehr unerfüllt. Ich habe gleich bald die Schule über den Haufen geworfen, mit 16 Jahren, ich kann es ja in diesem vertraulichen Kreis offenbaren, bin ich geflüchtet von der Schule und ins Ausland gegangen, meine Kreativität nicht umbringen zu lassen und meine Spontanität, und suchte dann intensiv nach etwas, wo ich beides tun könnte, nämlich meine freiheitlichen Gefühle, meine sehr starke Impulsität und so weiter auszuleben, zur gleichen Zeit aber nicht ein ungebildeter Dummkopf zu bleiben, wo ich einfach mit dem Leben nicht klarkomme, weil ich wichtige Aspekte nicht verstehen und integrieren konnte. Und ich kam dann mit Chaitanya Mahaprabhus Bewegung zusammen und zuerst war ich wahnsinnig skeptisch. Ich war also, die Devotis waren, denen war ich allen lästig mit meinen vielen Fragen und meinem politischen Konzept. Ich sagte, ihr müsst in die Revolution gehen. Das war. Später merkte ich denn, dass hier plötzlich beides verbunden ist, sogar gesellschaftsverändernde Momente drin sind. Was aber auch klar ist, ist, dass unsere Bewegung, die ja so intakt wie ein Dinosaurier aus einer Vorzeit, noch intakt und lebensfähig hier und stark und kräftig und dynamisch in unserer Zeit ist, die wird sich auseinandersetzen müssen mit den Strömungen der Zeit. Das Christentum ist darunter, ich weiß, ich werde jetzt Stimmen des Protestes vielleicht erwecken, aber möchte bitten, dass diesen Protest still zu, also in gemäßigten Form zu lassen. Das Christentum in unserer Zeit hat diesen Ansturm nicht bestanden. Der Papst hat vor einem Jahr gesagt, also es gab immer diese Schwierigkeit, die Religion, wir haben immer Sachen behauptet, die nicht wissenschaftlich waren, zum Beispiel was war die Ansicht der Kirche vor einiger Zeit, dass die Erde eine Platte ist, und wenn man drüber wegschielt, guckt man in den Raum rein, und dann hat Kopernikus das widerlegt, stimmt das? Oder war das ein anderer Punkt? Mit der Sonne war, glaube ich, Kopernikus nicht.
Wer sich um was dreht,
war der Punkt. Und der Papst hatte das aufgebracht nochmal und hatte gesagt, also wir haben in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, aber jetzt möchte ich sagen, wir anerkennen die Wissenschaft, wie sie heute ist. War eine Aussage. Ein anderer Papst hat gesagt, ich habe das aus der Broschüre, die Atmatattva verbreitet hat, ja, es stimmt tatsächlich, wie die Wissenschaft es sagt. Die Tiere haben keine Seele und sind deswegen, es ist deswegen legitim, sie zu Tierversuchen zu gebrauchen. Natürlich haben das die bestimmte Kreise wirklich sehr enttäuscht, also unter uns, wir auch. Der Punkt war, dass ich hier im Christentum einfach kein Gebäude findet, keine Grundlagen finden, keine philosophischen Grundlagen, um den Strömungen, die mit der Renaissance und mit der industriellen Revolution dann zu dem heutigen geführt haben, um denen entgegenzugehen. Nun, wir als Vaishnavas werden damit mehr konfrontiert werden, aber wir sitzen gut im Sattel, denn wir haben schon jetzt mit unserer Literatur und den Ideen wichtige Beiträge geleistet zu dem Aufwecken einer neuen, dem Entstehen einer neuen Wissenschaft. Ich möchte da an erster Stelle Halsada Puta nennen, ein Devoti-Wissenschaftler, der sehr veraute Gestalt, der läuft mit seinem Dodi, der bis zu dem Kniekehlen geht. Er ist also ein sehr zerstreuter Gelehrter, muss man sagen, total einfach herum. Aber wenn er in den Universitäten eingeladen wird und auf wissenschaftlichen Kongressen, dann tut er wirklich Sachen sagen, wo keiner dran vorbeikommen kann. Wir haben, und damit möchte ich enden, vor einem Jahr einen wissenschaftlichen Kongress gemacht, der hieß Religion und Wissenschaft in Bombay, wo führende Gelehrte der Zeit, also zum Teil Nobelpreisträger eingeladen wurden und wo wir dann einfach diese Verbindung Wissenschaft und Religion gemacht haben und es war sehr ein großer Erfolg, sodass wir irgendwann noch, das habe ich vergessen, 1996 glaube ich, in Kalkutta ein Stadium zu einem Kongress erfüllen wollen, wo wir denken, dass also mehrere hunderttausend Leute daran teilnehmen. Ja. Aber wie gesagt, das ist auf der äußeren Ebene. Die innere Ebene ist für uns alle hier die wichtigste. Dass wir einfach es schaffen, diese beiden Bereiche in unserer Natur zusammenbringen, indem wir gute Gottgeweihte werden. Hare Krishna. Ich hoffe, dass das für euch alle von Interesse war. Mich hat das total, dieses Thema bewegt, seitdem ich, schon bevor ich zur Bewegung kam. Und deswegen habe ich versucht, euch hier etwas zu präsentieren. Denjenigen, die solche Vorlesungen nicht gewöhnt sind, ich weiß das, dass man nicht immer diese Dinge so hört und so beleuchtet wird, möchte ich sagen, damit sie nicht ihre Geduld verlieren mit mir, dass morgen werdet ihr eine reguläre Bhagavatam-Vorlesung hören, die ihr gewohnt seid, und somit seid bitte nicht unzufrieden mit mir. Aber ich finde, das ist wichtig, dass man diese Themen diskutiert und versteht. Sind hierzu irgendwelche Fragen?
Ja, kannst du vielleicht etwas Näheres dazu sagen, wie das Srimad Bhagavatam der natürliche Kommentar des Gesamten Sutra ist? Weil wenn wir einen Kommentar zum Beispiel zu den Versen des Srimad Bhagavatam, Kommentar von Srila Prabhupada sehen, das sind einfach Erläuterungen, oder? So, und das Srimad Bhagavatam sind auch einfach Geschichten, Verse. Wie kannst du etwas dazu sagen?
Ja. Das Srila Vyasadeva ist der Verfasser der gesamten vedischen Literatur. Nachdem er das gewaltige Werk vollbracht hatte, die ganzen Vedas zusammenzufassen, die also ein unglaubliches Volumen allein am Platz haben, um die vedische Literatur in ihrer Gesamtheit unterzubringen, bräuchte man viele, viele Räume so groß wie diese hier und könnte sie auffüllen bis zum Dach. So, irgendwie fühlte er sich immer noch unzufrieden. Das ist nicht fassbar, damit können die Leute nichts anfangen. Besonders nicht in diesem Zeitalter, in dem wir uns befinden. Und so dachte er sich, okay, ich mache eine Zusammenfassung. Und schrieb dann das Vedanta Sutra. Und schrieb und schrieb und schrieb. Und er schrieb das in seinem Ashram, irgendwo im Himalaya. Und war dann fertig und fühlte sich zutiefst verzweifelt. Er dachte sich, warum bin ich verzweifelt? Warum bin ich depressiv? Ich habe die Arbeit getan. Was ist los? Und er konnte das Problem nicht lösen. So, wenn ein Schüler in Zweifel ist, dann ist es meistens so, dass sein spiritueller Meister ihm hilft. Und so kam auch sein spiritueller Meister Narada Muni zu ihm hin und sagte, mein lieber Vyasadev, du bist aus einem ganz bestimmten Grund verzweifelt. Du hast es versäumt, auf das Ziel der gesamten Sache einzugehen. Du hast es tatsächlich geschafft, alles drumherum zu beschreiben, außer den Kern. Ich sagte, jetzt bin ich aber gespannt. Was ist? Und dann sagte ihm Narada Muni, du hast nicht über Krishna geschrieben. In elaborater Weise, in ausführlicher Weise. Das ist der natürliche Kommentar oder das natürliche Ziel des vedischen Schriften. Und dann schrieb Vyasadeva mit einer Feder, die inspiriert war, trug die Verse des Bhagavatams zusammen, die die höchste aller vedischen Schriften ist und die er ganz vergessen hatte. Yes, das, so geht es manchmal. Also auf Vyasadeva. Und er schrieb das dann als natürlichen Kommentar zusammen. Und wir werden heute Abend von Raja Vidya Prabhu hören, was dieses Srimad Bhagavatam ist. Es wird total uns fesseln, sodass wir atemlos in die Schlafsäcke sinken und kaum schlafen können, so besonders wird es werden.
Noch eine Frage. Gestern hat es geheißen, dass ein Vaishnava soll laut predigen. Ich bedeute auch. Ja. Wieso sagt das Prabhupada laut? Kann man ist es möglich, nicht laut
zu predigen? Ich muss sagen. Also laut heißt mit lauter vernehmlicher Stimme wie ein Opernsänger, der Glas zerspringen kann. Du hast eine sehr laute Stimme zum Beispiel. Zum Beispiel, ich mache das sehr oft. Ich werde wahnsinnig laut, wenn ich merke, dass die Aufmerksamkeit weggeht. Nicht? Das ist ein rhetorisches Mittel. Ich gebe dir meine privaten Geheimnisse preis. Damit es einfach Leute erreicht auch. Nicht? Damit das Trommelfell so richtig schwingt und sie einfach der Botschaft die Ohren schenken müssen. Laut hat aber auch noch einen anderen Sinn. Und dieser Sinn ist eigentlich meiner Meinung nach viel bedeutender. Wir sollten uns nicht einbilden, dass wir, wenn wir also jetzt hier große Lautstärke auf Lautsprecher ausbauen mit so und so viel 1000 Watt, nicht? Und dann die Vorlesung gehen, dass die beste Art Krishna-Bewusstsein zu verbreiten ist. Laut kann auch bedeuten, dass wir das Thema sehr intensiv darstellen, aus verschiedenen Standpunkten, dass man irgendwie, auch wenn das Leute, die Zweifel haben, praktisch merken, jetzt yes, wir müssen diese der Sache aufmerksam sein. Die Devotees sollten überall präsent sein, überall gehört werden, indem sie in allen Gesellschaftskreisen präsent sind und die Bücher präsentieren und sprechen über Krishna. Auf diese Weise werden sie hörbar werden. Wir müssen tatsächlich die spirituelle Wissen injizieren in den atheistischen Blutstrom unserer Zeit, nicht? So dass es tatsächlich, wie gesagt, gehört werden kann und präsent ist unter den Leuten. Sollte nicht so mental und leise versickern, das Predigen. Laut zu sprechen zeugt auch von einer inneren Überzeugung, die man hat. Man ist nicht schüchtern, man meint, man hat nicht den Eindruck, man müsse etwas verbergen, sondern man weiß, das ist gut und das ist hörenswert. Ne?
Ich habe wiederholt gehört, dass Schüler Vyasadeva noch immer an den Veden schreibt.
Ja.
Und jetzt habe ich eine Frage, wenn er schon das Vedanta Sutra als Kommentar geschrieben hat.
Aber schreibt, na, er ist noch immer gegenwärtig.
Ja, und Ganesha schreibt. Also
er, nee, das Werk ist abgeschlossen, soweit ich weiß, oder?
Also, dass ich habe gehört, dass er noch immer aufzeichnet.
Ja, wirklich. Mhm. Ja, gut, dann bin ich belehrt an dieser Stelle. Ja, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Also wenn ich... Wissen ist unendlich. Wissen erweitert sich ständig. Und so ist er immer noch dabei. Ja, er ist noch immer gegenwärtig im Himalaya und man kann ihn aufsehen, aber dazu müsstest du sehr gereinigte Augen haben, denn er existiert in seinem spirituellen Körper. Das wäre aber interessant, eine Expedition in die Himalaya zu führen. Ich weiß, dass Sri Vishnupad das einmal vorhatte. Weil es ist so schwierig, das fünfte Kanto zu verstehen, den Aufbau des Universums. Und brauchen wir noch ein paar Hinweise. Für unsere Intelligenz, die so im dreidimensionalen Raum denkt, nicht? Sehr schwierig, die vierdimensionalen Beschreibungen des Universums zu verstehen.
Eine Frage, ich meine, das ist vielleicht dumm, aber ich komme da selber nicht so ganz nicht so klar. Also, es war eine Verbindung von Naturwissenschaft und dem Wissen von Krishna-Bewusstsein, weil, wenn du so redest, oder, dann gehst du ja immer von dem gegenwärtigen Standpunkt aus, was die Wissenschaft auch erreicht hat durch bestimmte Erforschungen und Experimente. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke und überlege, dass vielleicht. Also die ganzen Jahrhunderte über im Grunde immer nur das Krishna-Bewusstsein, die Philosophie überhaupt von Philosophien verbreitet worden wären, die Menschen angenommen hätten und sich mit den ganzen Naturwissenschaften überhaupt nicht befasst hätten, wie wir dann heute leben würden. Also wie ist das zu vereinbaren?
Aha, ja. Nun, es gibt... Krishna ist der beste Wissenschaftler. Gestern haben wir diskutiert. Wer weiß am besten über dieses Haus Bescheid? Das Haus stellt uns da, aber da sind wahrscheinlich auch bestimmte Kammern und wie man die Schweizer kennt, haben die Vorsorge getragen für den Atomkrieg, den sie befürchten. Da werden bestimmt versteckte Winkelchen sein, versteckte Höhlen und so weiter. Auch der Bauer wird vielleicht, wo er sein ganzes schwarzes Geld versteckt und so weiter und so fort. So, der Beste, der uns sagen kann, wie dieses Gebäude eigentlich funktioniert, der die wissenschaftlichste Analyse geben kann, ist eigentlich der Architekt. Er kann ja mehrere Male die Bauherren gewechselt haben, damit es nicht so bekannt wird, was er alles da reingebaut hat. So ist es auch mit Krishna. Krishna hat dieses Universum erschaffen und er kennt die am besten. Und ohne Vorbehalt gibt er dieses Wissen preis in der vedischen Literatur. Nun, die Wissenschaftler sind wie Fremde, die dieses Universum versuchen zu ergründen, ne, und die ab und an mal einen unglaublichen Fund machen. Aha, hier ist ein Geheimnis der Natur entrissen worden. Aus dem Schoß der Natur haben wir M gleich, wie viel? M gleich was im Quadrat? E gleich MC ins Quadrat entrissen. Nicht? Toll. Nun, wenn diese Sache tatsächlich stimmt, die Einstein dort diese Form hat, dann wird das auch in den Vedas drin sein, denn die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten sind dort beschrieben worden. Mit anderen Worten, was glaube ich Schwierigkeiten? Deine Frage ist, ja, das hat sich immer eigenständig voranentwickelt, ohne in Kontakt mit unserer heutigen Wissenschaft gekommen zu sein, das Krishna-Bewusstsein. Wieso kann es denn eigentlich dann auch Wissenschaft, für diese Wissenschaft gute oder wichtige Hinweise haben? Das ist doch, geht doch auseinander. Bupp. Aber dem ist nicht so, denn dies ist ja nicht ein spekulatives Wissen, sondern ein offenbartes Wissen, was von Krishna, dem Architekten des Universums, gemacht worden ist, dessen Werk die Wissenschaftler bestaunen. Leider immer ein wenig separat. Es gibt da eine Geschichte. Eine Geschichte, die Heinz, wie heißt der? Kuli. Wie heißt der? Kuhlenkampf. Kennt ihr den? Kuhlenkampf hat es im Nachtgedanken gesagt. Also wir wollen ihn jetzt kontaktieren. Es gab diese Geschichte, die nur von den Hare Krishnas haben kann. Da ein gutes Beispiel für die Wissenschaft. Da war ein König, der wollte seinen Ministern zeigen, die sehr aufgeblasen waren und sich über ihn stellten. Ein weiser König, dem wollte er zeigen, dass diese Minister nicht recht hätten in ihren Ansichten. Und was er deswegen tat, ist, er bestellte einen Elefant an seinen Hof und gab verschiedenen Blinden den Auftrag, diesen Elefant zu beschreiben. So, der eine Blinde fasste am Schwanz an und sagte, ja, das ist, was wir hier sehen, ich sehe eine Schlange. Aha. Nein, sagte der andere Blinde, der sich schlank, das ist mir ein Baum. Falsch, sagte derjenige, der bei den Ohren stand, das sind mir Luftfächer, was wir hier sehen. Und so gab also jeder über seinen Teilbereich Informationen. Stimmt, es sind Luftfächer, die Ohrenwedel, also jeder, der so einen Elefanten kennt, die Afrikanischen bewegen die Luft mehr als die Indischen übrigens, weil die größere Ohren haben. Stimmt, es ist in gewisser Weise sowas wie eine Schlange, das hat Leben und wiegt sich der Schwanz. Und es ist wie ein Baumstamm. Aber das Ganze zusammen ist halt ein Elefant und nicht eine Schlange oder ein Luftfächer. Genauso unsere moderne Wissenschaft nimmt immer nur Teilbereiche, Mathe oder Physik und so weiter und so fort, und er kann deswegen niemals das organische Ganze, was ineinander wirkt, in perfekter Harmonie beschreiben. Und das ist auch eine Wissenschaftskritik, die immer lauter wird in unserer heutigen Zeit, weswegen empörte Stimmen nach einem ganzheitlichen Weltbild, was auch experimentell nachvollziehbar ist, fordern. Gibt es ganz, ganz viele. So, Krishna gibt die ganzheitlichste Sicht, denn er ist die ganze Ganzheit. In ihm ruhen die ganzen Universen, sie sind aus ihm hervorgegangen und durch sein Sweet Will, seinen süßen Willen, gehen diese Universen wieder in ihn ein. Deswegen ist Krishna der größte Wissenschaftler, der größte Kenner. Wunderbar, nicht? Ja?
Mir fällt dazu auch in der Zeit, wo die Menschen nur also danach gelebt haben, da war eine viel höhere Kultur, als die wir heute haben. Eine hervorragende Medizin, Architektur, Bildung und alles. Das war viel höher, als wir heute haben. Und ich glaube, wir hätten nichts eingebüßt, wenn wir das verpasst hätten.
Ja, ja. Es gibt da unglaubliche Dinge. Ja, ja, wir sind im wissenschaftlichen Steinzeitalter im Vergleich zu den Errungenschaften der vedischen Wissenschaftler. Es gibt da allein zum Thema Energie, was ja die ganze Welt bewegt. Wisst ihr, wie man die in den Vedas Energie umstellten? Die taten, also jetzt wird es wirklich, jetzt muss mancher sein Weltbild vergessen. Die taten verschiedene Juwelen zusammen und ließen die Sonnenenergie durch ein Medium, das war eine bestimmte Flüssigkeit, die ich nicht weiß, ein in diese Juwelen gehen, und dann wurde diese Strahlen in gewisser Weise durch die Reflexion, durch die Juwelen, wurde damit was gemacht, und dann wurde diese Sonnenenergie, die ja bekanntlich sehr stark ist, umgewandelt und multipliziert und in kinetische, also Fortbewegungsenergie umgewandelt. Und wie gesagt, ich hatte das mal gehört und ich weiß von diesen Dingen nicht so viel. Hoffentlich ist das eine gute Übersetzung, habe ich gedacht, als ich das gehört habe. Hoffentlich stimmt das so. Dann bin ich aber auf einen getroffen, Dr. Helmut Kastner, der viel veröffentlicht hat darüber und der Originalmanuskripte der Vedas über diese Dinge hat und die untersucht. Das ist ein Wissenschaftler und der sagt, also ich bin felsenfest überzeugt, dass das funktioniert hat. Da gibt es verschiedene Anhaltspunkte. So, ja, das ist gut, dass wir darüber sprechen. Den muss ich unbedingt mal wieder sehen. Der wohnt in Heppenheim. Ja, ja, da ließe sich viel drüber sagen. Chirurgie zum Beispiel. Ich glaube, wenn wir Rajavidya Prabhus Vorlesung über Ayurveda hören, werden wir einige erstaunliche Dinge hören darüber. Operationen und so weiter. Nein, nicht in dem Detail. Gut, ich denke, wir haben ein natürliches Ende gefunden.